Ja, also dazu haben wir sogar eine Studie gemacht. Also die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit von Host-Reads ist nicht riesen viel höher als die von klassischen Spots in Podcasts. Podcasts an sich wirken einfach gut. Ja. Mhm. Und man muss auch aufpassen, auch das haben Befragungen gezeigt, dass das dann passt.
Mhm,
also
wenn
der, wenn der Host Millionär ist, ja, und dann erzählt, dass er aber eigentlich Dacia fährt, ja, das hat dann irgendwie auch so, so eine Textbildschere gefühlt, ja. Ich finde, da muss man dann auch aufpassen an der Stelle. Also die Idee kam von unserem Aufsichtsrat am Ende und dann haben wir uns, hatten wir quasi ein Blind Date. Mhm. Business Tinder quasi. Und ich habe das wäre nicht zur Seite gewesen. Ja, genau. Also, und witzigerweise haben wir beide dann auf dem Rückweg von diesem, wir hatten dann irgendwie ein, zwei Stunden Zeit und haben einfach geplaudert, wie wir bestimmte Dinge sehen und haben dann beide auf dem Rückweg im Auto unsere Frauen angerufen, wie wir uns im Nachgang dann erzählt haben, haben gesagt, Mensch, mit dem könnten wir uns das echt gut vorstellen, das ist ein feiner Kerl.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Julia Jankowski und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und wir reden über das, was wir gerade tun heute, nämlich über Audio. Wir reden über die Magie, über die Medienmacht, aber auch über das Management, was es in diesem Medienumfeld braucht. Ganz schön viele M's, fällt mir gerade auf. Also wir reden darüber, wie man denn da richtig die Power reinkriegt in das Audio-Thema und was es aber auch dafür braucht, auch auf Management-Seite. Und da kommen an ganz, ganz spannenden Themen vorbei, denn er ist eine illustre Figur in der Szene. Er ist Chef, Co-CEO, um es ganz genau zu nehmen, des Audiovermarkters RMS und er hat sowohl inhaltlich eine ganze Menge beizutragen zu unserem wunderbaren Audiothema, aber vor allen Dingen auch zum Thema Leadership, denn er teilt sich seine Geschäftsführerrolle und ich freue mich ganz arg, dass er heute hier ist. Stefan Mölling ist zu Gast von RMS und ich mache mal die Tür auf und sage, hallo lieber Stefan, schön, dass du heute hier bist bei Good Work.
Hallo liebe Jule und vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Haben wir noch ein M vergessen? M&M.
Ja, zumindest mein Nachname fängt auch noch mit M an.
Stimmt. Boah, echt, das wird ja hier eine M-Rallye durch die...
Und meine Kinder heißen beide, haben beide einen Vornamen mit M. Also es ist ein reiner M-Podcast heute.
Boah, ja und nein, McDonald's ist nicht unser Sponsor, liebe Leute. Damit lassen wir es dann auch mal gut sein mit den Alliterationen. Aber Stefan, eine Sache, die kriegt jeder hier gestellt bei Good Work. Ich weiß nicht, ob du es weißt. Mal gucken, nämlich die Frage, wie bist du in den Tag gestartet? Wie bist du, Achtung, in den Morgen gestartet? Da ist es schon wieder das App.
Ich bin ein wenig anders gestartet als geplant. Ich wollte nämlich eigentlich ganz, ganz früh heute im Büro sein und dann rief irgendwann mein Sohn an und sagte, der Bus kommt nicht. Dann war alles anders. Aber ich war trotzdem pünktlich im Büro und habe schon zwei wunderbare Telefonate heute auf dem Weg führen können, habe zwei Mitschülerinnen meines Sohnes mitnehmen können, also schon heute eine gute Tat vollbracht und ganz viele Karma-Punkte gesammelt.
Ich wollte gerade sagen, schon einige Leben gerettet heute, ja, also was willst du mehr? Ja, ich läster ja hier immer ein bisschen in Wiesbaden, wir haben ja echt eine katastrophale Situation mit Bussen und so und dann, als das so die Hochphase war, Diskussion Homeoffice, dann habe ich gesagt, ich glaube, die machen gerade ein Modell Projekt, Busfahren im Homeoffice, ah, das ist gemein, ja, weil dieser gefühlt fiel damals zu der Zeit und auch immer noch jeder zweite Bus aus.
Aber es war heute das erste Mal in, ich glaube, 5 Jahren, dass der Bus nicht kam, aber wir haben das dann gelöst bekommen.
Bist du so ein, schon wieder, sag mal, das verfolgt mich, so ein Morgenroutine-Mensch, also hast du sonst so deine geregelten heiligen Abläufe, wenn du morgens in den Tag startest?
Meist schon. Mhm. Ich habe vor 2 Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht zum Mental Coach und dort mache ich eine Morgenaktivierung und mache also 20 Minuten von meinem damaligen Trainer, schaue ich mir ein YouTube-Video an, das ist mit Musik hinterlegt und ist eine Mischung aus, ich sag mal, ein bisschen Gymnastik, ein bisschen Sport und dann noch 5 Minuten Meditation. Und entweder mache ich das alleine, wenn ich unterwegs bin im Hotel, oder so wie aktuell, wenn ich zu Hause bin, am liebsten mit meiner Frau gemeinsam morgens, bevor wir dann die Kinder aufwecken.
Wow, das ist ja toll. Sag mal, ist das frei zugänglich oder ist das jetzt nur, dann hätte ich ja fast eine Idee, oder? Wollen wir das mal in die Shownotes packen?
Ja, machen wir gerne.
Oder? Ich glaube, da können doch vielleicht, bist du ein besserer, schon wieder ein Mensch geworden, Stefan, seit du dieses Morgenritual, diese Morgenaktivierung machst. Also für dich, ich meine, mir geht es einfach um Effekt. Also merkst du eine Veränderung?
Weil sonst die klare Antwort ist ja. Ja. Also ich habe wirklich an den Tagen, an denen ich es nicht mache, weil ich gerade überhaupt gar nicht will, weil ich finde, Zwang ist dann auch irgendwie nicht gut, sondern Routine ist das richtige Wort. Mhm. Aber an den Tagen, an denen ich es mache, habe ich irgendwie einen besseren Start in den Tag. Und ich habe da früher nie dran geglaubt. Und man braucht ja für Routine, sagt man, irgendwo zwischen 60 und 90 Tage, damit es wirklich Routine ist. Wie Zähne putzen, da denkt man ja morgens auch eigentlich nicht drüber nach. Und das hat sich jetzt eingebürgert bei mir und bei uns. Und das ist echt ein toller Start.
Super, packen wir rein. Hat das einen Namen?
Also die Ausbildung hieß die Rauschausbildung. Das war eine Buchstabengeschichte. Und das habe ich mit dem Daniel Wüstholz gemacht. Und es war eine ganz tolle Erfahrung.
Ja, schön. Gut. Also wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, kleiner Serviceteil, ihr bekommt das in den Shownotes. Wir tun ja gern etwas, wenn die Menschen sich dadurch besser fühlen, so wie dies ja offensichtlich geht. Also, ich bin ja sehr froh. Ich glaube, du bist tatsächlich der erste Mensch hier, mit dem ich über Audiovermarktung auch als Thema rede. Also die Begeisterung für Audio brauche ich, glaube ich, niemand erklären, dass die mich ergriffen hat. Frage, wie audiophorisch bist du denn schon immer unterwegs gewesen?
Ich fand Audio und auch Radio immer ein wirklich tolles Medium. Bin auch mit dem Thema Radio auch aufgewachsen. Zu Hause wurde ganz viel Radio gehört und freue mich, dass das Thema Audiokonsum in ungeahnte Höhen nach vorne geschossen ist durch das Thema Podcast auch und natürlich auch durch das Thema Streaming, also Spotify und Co. Und quasi dadurch, dass Audioversum größer geworden ist, als es vielleicht noch vor 20, 25 Jahren war, als es nur in Anführungsstrichen Radio gab. Und ich finde auch, die Dinge ergänzen sich einfach wunderbar. Meine Kinder hören Hörbücher und Radio. Ich höre Radio und Podcast. Manche hören vielleicht nur noch Podcast, andere hören nur Radio. Ich finde, das ist kein Entweder-Oder, sondern ein Und.
Da hast du mir schon fast meine gedanklich nächste Frage weggenommen, inwieweit was sich denn eher durchsetzt. Aber jetzt hast du diesen Begriff, den ich hier so nonchalant einfach mal eingeflochten habe, einfach so hingenommen, weil für dich ist er ja ganz geläufig. Audiophorisch, ist das eine Wortprägung, die von euch kommt oder ist die in der Branche irgendwie so gesetzt?
Ja, witzigerweise, wir hatten vor drei Wochen ungefähr den Radio Advertising Summit. Genau. Und dort war das Motto ja audiophorisch und das war natürlich dann eine Wortspielerei. Mhm. Ich fand die aber ganz schön, weil sie auf der einen Seite natürlich das Thema Audio, aber auch euphorisch sein. Ich finde, das würde uns ja grundsätzlich auch als Land an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr gut tun, etwas euphorischer und optimistischer in die Zukunft zu schauen. Insofern fand ich das Motto großartig und kann das auch gut mit dem Thema Audio in Verbindung bringen.
Mhm. Nee, ich fand es auch eine tolle Wortschöpfung, sehr schön. Und ich glaube, da war ja sogar, war da nicht sogar mein absolutes Podcast-Idol Micky Beisenherz zu Gast und hat was über Audio-Werbung auch gesagt?
Genau, der war zu Gast. Wir hatten auch Eckhard von Hirschhausen, der auch einen Podcast macht, zu Gast. Wir hatten Anders Inzet, einen großen Philosophen, Wirtschaftsphilosophen zu Gast. Also und haben aber gleichzeitig auch eine ganze Menge über Audio geredet, was das Thema Vermarktung und Co. angeht. Also war ein rundum gelungener Tag, inklusive schönem Wetter.
Ja, super. Du hast es ein bisschen angedeutet und ich bin auch ganz ehrlich, ich selbst, wenn mich jemand gefragt hätte, da gibt es ein Medium, das nennt sich Podcast. Du kannst im Prinzip, das ist im Prinzip wie Radio, nur on demand und also reines Audiomedium. Was glaubst du, wie sich das durchsetzen würde? Vor 10 Jahren, also ich meine, gut, da wusste ich schon, was Podcast ist, aber tu mir mal so, als hätte ich es nicht gewusst. Wie groß siehst du die Marktchancen? Ich hätte gesagt, null. Also für mich war das Thema sowas von mehr oder weniger durch. Ganz ehrlich, wie hättest du vor 10 Jahren auf das Audiothema geblickt?
Ja, also ob das Thema Podcast so groß wird, hätte ich vor 10 Jahren, glaube ich, auch nicht gedacht. Auch dass das Thema Streaming zum Beispiel von Hörbüchern etc. so groß wird, hätte ich auch nicht gedacht, weil alle ja auch schon damals gesagt haben, ich habe eigentlich keine Zeit.
Niemand hatte Medienzeit übrig, oder?
Genau, und deswegen ist ja so spannend, dass splittet sich ein wenig mehr wieder auf. Ja? Also Radio gibt eine Orientierung zum Beispiel und Podcast dann wieder eher Tiefe. Also wenn ich mir einen langen Podcast anhöre, dann über ein Thema oder ein langes Interview, das ist schon häufig ja echter Deep Talk. Ja? Mhm. Und man erfährt da nochmal was. Ich habe gestern Abend zum Beispiel noch auf der Heimfahrt einen Wissenschaftspodcast gehört, der mal in 30 Minuten mir erklärte, was war das, wie Diabetes funktioniert, weil ich es einfach gar nicht so richtig wusste. Ja?
Irgendwas mit Insulin und so. Ja.
So ungefähr. Ja? Hatte ich irgendwann mal in Bio vor 30 Jahren und war dann nach 30 Minuten ein bisschen schlauer. Und gleichzeitig Radio immer noch, muss man sich immer überlegen, jeden Tag hören 50 Millionen Menschen in Deutschland immer noch Radio.
Das ist quasi ziemlich viel. Was sind so, bleiben wir mal ein bisschen bei den Nutzungsgewohnheiten, wir kommen gleich dazu, was ihr macht mit RMS, aber erstmal so das Feld Audio abstecken. Was sind denn so Nutzungsgewohnheiten für Radio zunächst, außer vielleicht jetzt im Auto, das wäre so das Klassische, oder?
Mhm. Ja, also Auto ist natürlich ein Klassiker, in der Tat, und ist es auch heute noch. Da hat sich so ein Stück weit natürlich jetzt was verändert durch das ganze Thema Homeoffice, weil das Thema Commuting etwas geringer an manchen Stellen geworden ist. Wobei, da müssen wir auch mal rausgehen aus unserer White-Collar-Bubble. Weil es sind einfach viele, viele Millionen Menschen, die dieses Privileg, ab und zu mal von zu Hause arbeiten zu dürfen, nicht haben. Mhm. Ja, das muss man auch, finde ich, immer mal noch mal klar sagen. Ich finde, das reflektieren wir und gutieren wir auch an vielen Stellen nicht so. Dann natürlich im Bad. Morgens, da machen einfach ganz viele dann das Radio an, ja, in der Küche. Und ganz viele Menschen hören auf der Arbeit Radio. Auch wieder außerhalb unserer Bubble. Ja, das sehen wir natürlich auch in den Abfragen, die wir machen. Also wir haben den Peak immer noch weiterhin bei dem Thema zur Arbeit fahren und von der Arbeit wieder zurückfahren, aber dazwischen dann auch. Und zum Abend zum Beispiel wächst total die Podcast-Nutzung. Also dann eher so eine Leanback-Variante. Ich möchte mich nochmal in Anführungsstrichen berieseln lassen, mir was anhören und so weiter. Auch am Wochenende sehr, sehr stark. Und so verteilt sich das ein Stück weit, ja.
So, jetzt kommt die Nerdfrage. Achtung, ich habe mich lange in der Medienforschung aufgehalten. Wie erhebt ihr die, also ihr ja nicht, aber wie werden die Daten aktuell erhoben? Bei Podcasts hätte ich ja die Vermutung, kann man es relativ hardcore messen, allein durch so, also Matching von GPS-Daten und von Nutzungsdaten. Also so wäre meine Fantasie. Aber wie ist das bei Radionutzung?
Radio läuft über Befragung, also über große repräsentative Befragung immer noch und aus einer Mischung aus Telefon und aus Computer, also Online-Befragung an der Stelle, selbstverständlich, genau. Und Podcasts werden ja sehr, sehr stark dann klassisch gemessen. Also Spotify kann dir sagen, wie häufig dein Podcast angehört wurde. Und dann kommt es natürlich nochmal darauf an, wie viele haben sich den von Anfang zu Ende angehört und so weiter, also dass man sich das auch anschaut. Aber Radio wird und auch die Streams von Radiosendern, viele Radiosender haben ja diverseste Streams nochmal im Online-Bereich, laufen auch dann über Abfragen und oder dann auch die technische.
Also so wie Sachen. Audiomediathek, könnte man fast sagen, genau. Stelle. Ja, gut. Okay, gut. Also das heißt, die klassischen Nutzungssituationen, differenziert sich das bei Podcast nochmal ganz anders auf? Also das heißt, hören Menschen Podcast in anderen Kontexten als die Radio? Wir gehen jetzt mal nicht auf das Tiefe versus Breite. Also sind es die Gegebenheiten auch andere? Also setzen sich Menschen in großer Zahl abends auf die Couch und hören vielleicht sogar gemeinsam mit dem Partner, der Partnerin einen Podcast? Ich will einfach wissen, wie freaky ich unterwegs bin. Ich verrate gleich, was ich mache.
Also da müsste ich jetzt irgendwie raten, ob es viele Sofa-hörende Paare gibt für stundenlange Podcasts. Ich kann das für mich zumindest ausschließen, aber unsere Befragungen zeigen, dass wirklich am Abend Podcasts gehört werden, häufig. Also auch gerade quasi in Anführungsstrichen zum Einschlafen nochmal, also zum Runterkommen total. Abends, zum Und das passiert. Und du hörst natürlich auch eher während der Arbeit keinen Podcast. Weil ein Podcast, den willst du dir ja wirklich anhören und dann auch mehr oder minder jedes Wort verfolgen. Beim Radio ist es so, du hast diese Mischung aus Nachrichten, Wetter, Regionalität und Musik. Und natürlich auch ein bisschen Werbung, ja, und das hört man dann eben auch nebenbei bei der Arbeit im Bad oder in der Küche beim Kochen oder beim Grillen oder wo auch immer.
Ich habe schon, also dieses Phänomen zum Einschlafen, das ist für mich relativ neu, also relativ neu heißt was weiß ich, höre ich seit einem Jahr verstärkt, dass also wirklich Menschen gezielt Podcasts nutzen zum Einschlafen als Einschlafhilfe. Und Achtung, nicht nur die dedizierten Schlafpodcasts, die gibt's ja sogar, die Formate, sondern auch vielleicht uns gerade. Vielleicht sollten wir mal gegen das Mikrofon pochen oder nochmal so ein bisschen Schlafgut einflängen. Wer weiß. Also ich war im ersten Moment, habe ich gesagt, na, also es wird ja wohl hoffentlich niemand Good Work zum Einschlafen hören. Und dann dachte ich, ja, warum eigentlich nicht? Also erstens mal ist das jedem freigestellt. Und was hat's damit auf sich? Also lass uns da ruhig mal ein bisschen so rumpsychologisieren, auch wenn wir das an der Stelle ja nicht sind. Aber was könnte das sein?
Naja, es geht ja, also das ist zum Beispiel ähnlich, möglicherweise morgens auch beim Aufstehen. Du hast eine vertraute Stimme.
Ja, total.
Also viele Menschen stehen ja morgens immer mit den gleichen Radiosendern, mit der gleichen Morningshow auf.
Ja, du hast hier ist jemand.
Das sind Menschen, die machen seit zum Teil 10, 20, 30 Jahren diese Morningshow. Mhm. Die sind quasi mit der Morningshow alt geworden. Ja? Mhm. Und du hast immer die gleiche Stimme im Ohr morgens, etwas sehr Vertrautes. Und möglicherweise ist es etwas Ähnliches auch beim Podcast. Wenn du abends immer das gleiche Ritual an der Stelle hast und immer die gleichen 2, 3 Podcasts hörst, dann ist ja diese Stimme auch irgendwann sehr geläufig und beruhigt dich vielleicht auch. Und es hat was Vertrautes. Also so wäre jetzt meine Dahin-Psychologisierung.
Ja, also ich sehe das ganz ähnlich. Es gibt ja auch den Begriff der parasozialen Beziehung, dass wir durchaus, ja, auch wenn wir das vom Verstand kognitiv natürlich schnallen, ja, das ist jemand, den kenne ich nicht und werde wahrscheinlich diesen Menschen auch niemals kennenlernen. Und trotzdem bauen wir sowas wie eine Beziehung auf, weil sich ja über diese Audiokanäle etwas überträgt. Was ist es, was sich da überträgt? Kannst du das verstehen? Also ich meine, arbeitet ihr damit auch in eurer, ich sag's jetzt mal, in der Vermarktung, dass es ja offensichtlich ein besonderer Kanal ist, oder?
Ja, also dieses Thema Nähe und Aufbau von Vertrauen in der Tat, ja, da arbeiten einfach dann auch ausgebildete Journalisten und Menschen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist sehr vertrauensbildend und orientierungsbildend, glaube ich. Und gerade in diesen Zeiten, in denen manche Dinge um uns herum ein bisschen wild sind, dann sehnt man sich ja auch nach so einem Ort, der solche Dinge verbindet. Und auch in dieser ganzen fragmentierten Medienwelt ist es vielleicht etwas, was einen dann auch mitnimmt an der Stelle. So. Und deswegen überlegt sich zum Beispiel ein Sender bestimmt 100-mal, ob er einen Morningshow-Moderator, Moderatorin austauscht.
Ja?
Das ist eine der wichtigsten Elemente. Ja? Da baut sich eine ganze Menge auf und daraus resultiert dann auch diese große Reichweite, ja, weil Menschen sind Gewohnheitstiere. Ja?
Total.
Und da bleibt
total.
Man halt dabei.
Ja? Ja, und es gibt ja dieses wunderbare Wort oder diesen Satz, Stimme und Stimmung, die hängen zusammen. Und ich glaube, darüber schwingt auch ganz viel. Also ich kriege ja auch immer mal wieder Rückmeldungen zur Stimme, zum Glück, tok, 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 meistens positiv, aber das ist natürlich auch hochgradig Geschmackssache. Ja? Also der eine mag vielleicht ein bisschen eine wärmere, tiefere Stimme, der andere mag viel Varianz, wie auch immer. Und ja, wir haben nun mal die Stimme, die wir haben. Und was wir aber nicht so gut verstecken können, finde ich, ist in der Stimme, ist unsere Stimmung, weil sie überträgt das. Und vielleicht lenkt beim reinen Audio das Bildhafte nicht so ab und wir sind da fokussierter auf das, was sich emotional und atmosphärisch überträgt. Hypothese.
Also kann ich mir total vorstellen. Es gibt ja auch Stimmen, die hört man einfach nicht so gern. Ja? Ja. Und dann hat man natürlich ganz viele Möglichkeiten, dann also gerade durch diese immer breitere Fragmentierung im positiven Sinne jetzt von der Audio-Welt kannst du dir ja viel mehr Dinge jetzt aussuchen. Sowohl beim Radio gibt's inzwischen tausende von Streams, wo du sagst, ich möchte nur 80er Hausmusik hören. Dann hörst du nur 80er Hausmusik mit einer Stimme, die dich anspricht. Und das gab's, glaube ich, vor 20 Jahren so noch nicht. Da sind die technischen Dinge einfach anders geworden. Und dann hast du inzwischen jetzt noch Podcast. Da suchst du dir im Zweifel den Host aus. Den du magst, auch in der Stimme, nicht nur inhaltlich. Oder du sagst, diese Folge höre ich mir nicht an. Zum Beispiel, weil jemand jetzt sagt, Mensch, diese Stimme von diesem Stefan, die finde ich so doof, die nervt mich total, da schalte ich jetzt ab.
Der wird jetzt gecancelt. Okay, also wir tun das Beste, damit die Menschen uns gewogen bleiben. Ich reite da so ein bisschen drauf rum, weil ich glaube, das ist eine ganz gute Brücke zu dem, was ihr auch wirklich dann in eurem Unternehmen macht. Man könnte ja jetzt auch sich die Frage stellen, wie passt das denn zusammen? Auf der einen Seite haben wir medientechnisch, medial Phänomene wie TikTokisierung, also wirklich ganz kurze Aufmerksamkeitsspannen. Auf der anderen Seite sehen wir das Format, wie alles gesagt von der Zeit, der unendliche Podcast, der zum Teil, ich glaube, der Rekord liegt bei 10 oder 11 Stunden, weiß ich nicht. Wie passt das zusammen? Dieses einerseits, andererseits, sind das ganz unterschiedliche Segmente von Hörern und von Nutzern? Oder ist es vielleicht so, dass wir da auch kontextuell unterscheiden? Also, dass wir auch interpersonell Menschen haben, die hier TikTok scrollen wie bekloppt, ja, im Bruchteil von Sekundentakt und auf der anderen Seite sich aber auch mit Genuss diesen tiefen, langen Formaten hingeben.
Das könnte ich gar nicht hundertprozentig beantworten. Ich glaube, inwiefern es quasi eine maximale Überlappung dieses 10-Stunden-Podcasts und von TikTok-Nutzern oder Hardcore-Usern gibt, ja, würde ich jetzt mal eher sagen, vielleicht gar nicht so groß, ja, weil TikTok natürlich gerade in der jungen Zielgruppe funktioniert und ich glaube, der Zeit-Podcast dann doch in der eher etwas älteren, auch Akademiker-Bubble super gut funktioniert. Ich habe den zum Beispiel noch nie gehört, obwohl er mir bestimmt 100 Mal schon empfohlen wurde, weil ich bin auch ehrlicherweise kein Zeitleser, weil mich das Thema der Dicke der Zeitung
abschreckt.
Mir schreckt mich ab. Genau das. Und meine Frau zum Beispiel liebt die Zeit, ja, und die liegt dann auch häufiger mal zu Hause, aber ich bin eher ich surfe durch verschiedenste journalistische Medien und pick mir mal hier einen Artikel und da einen Artikel, primär dann digital, aber auch weiterhin im Print. Und ich glaube, das ist bei Podcast und Radio genauso. Ja, ich glaube, das ist total unterschiedlich, wer da was hört, auf der einen Seite. Und andererseits sind es dann auch wieder die gleichen. Ja, ich entscheide mich bewusst mal dafür, eine halbe Stunde was zum Thema Diabetes zu hören und möchte vielleicht aber auch mal andererseits eine Stunde meinen Heimatsender hier in München hören. Ja, das ist, finde ich, auch total legitim.
Also ich tue jetzt gerade mal was für die parasoziale Beziehung, die möglicherweise existiert zu meinen Hörerinnen und Hörern. Bei mir fällt gerade auf, ich habe es ja noch gar nicht aufgelöst. Also ich gehöre tatsächlich zu den Menschen, dass die mit dem Ehepartner oder Lebenspartner oder wie auch immer Partnerin, wir hören manchmal tatsächlich gemeinsam einen Podcast. Also das kommt nicht so oft vor, aber das wäre so ein Format, alles gesagt. Jetzt zum Beispiel die Folge mit Markus Gabriel, dem Philosophen, unfassbar, unfassbar. Also das kann man auch unmöglich einfach so nebenher hören. Und das finde ich dann schon ganz spannend darüber.
Aber jetzt, wo du sagst, ich höre das manchmal bei längeren Autofahrten, ja, höre ich mit meiner Frau gemeinsam Podcast. Genau. Ich höre zum Beispiel gerne Ronsheimer.
Na, siehst du.
Ja, und der ist ja ungefähr immer eine Stunde. Mhm. Und das ist dann auch so die Geschichte. Stunde finde ich total fein. Mhm. Und dann gerne danach auch wieder ganz normal unterhalten oder Radio hören.
Ja, oder auch darüber reden.
Oder also
wir reden,
natürlich.
Genau, das ist der Hintergrund. Also wir reden dann auch darüber und manchmal machen wir auch Stopp und sagen, Moment mal, also das will mir jetzt erstmal ratter, ratter.
Also ihr hört 14 Stunden.
Wir fahren extra im Kreis.
Sehr gut.
Gut. Also jetzt gehen wir mal rein, was ihr konkret macht, weil um es ganz genau zu nehmen, du bist kein Journalist, sondern Vermarkter. Das heißt also, Werbekunden kommen zu euch und ihr vermarktet quasi Audioplätze, also das heißt in Radio, in Podcast. Gib mal vielleicht so einen Überblick, was wir uns da genau vorstellen können, wie viele Kanäle, wie viele Plattformen, was auch immer bietet, habt ihr im Portfolio?
Ja, also die RMS ist gegründet worden von einer Vielzahl von Privatsendern in Deutschland vor über 20 Jahren, ich glaube sogar über 30 Jahren. Und inzwischen sind es über 200 Sender, die wir vermarkten dürfen, mehrere 100 Streams und inzwischen über 1300 Podcasts. Also alles, was auf die Ohren kommt, kann man bei uns mehr oder minder kaufen. Mhm. Wir sind mehr oder minder so eine Art Layer über den diversen, auch regional, in Teilen ja auch national verankerten Radiostationen, weil man beispielsweise ein großer Automobilhersteller in Deutschland, der eine Radio- oder eine Audiokampagne machen möchte, im Zweifel keine Lust hat, mit Dutzenden verschiedensten Partnern zu sprechen, sondern der kommt im Zweifel zu uns und wir organisieren das. Dass dann die Spots zur richtigen Zeit auf dem richtigen Sender zum richtigen Preis laufen.
Also LG1 ruft nicht bei Mickey Beisenherz oder bei Hotel Matze an und sagt, dürfen wir mal Werbung schalten, sondern die würden dann jetzt mal weiß nicht, ob in dem konkreten Fall, aber ist ja egal. Also die würden dann bei euch sich
melden. Im weitesten Sinne ist das so, genau. Mhm. Es gibt quasi regionale oder lokale Kunden, die rufen dann natürlich, wenn du in Wiesbaden bist, vielleicht bei FFH an, mhm, ja, und sagen, genau, Mensch, wir würden gerne Werbung schalten in Hessen. Dann machen die das mit unseren wunderbaren Kolleginnen und Kollegen von FFH. Und wenn aber dann zum Beispiel der Kunde sagt, nee, ich möchte das in ganz Deutschland machen, dann ruft er hoffentlich bei uns, bei der RMS an oder natürlich auch bei unseren Marktbegleitern von der ARD.
Okay. Und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie entwickelt sich der Markt? Also ist dieser Shift hin zu Audio, was wir so in der Nutzung sehen, schlägt sich das auch nieder, dass ihr in einem Markt, der ja hart umkämpft ist? Also ich meine, Media Spendings sind ja nicht gerade generös gesät im Moment. Also kämpft ihr da gegen Windmühlen oder sagt ihr, nur, wir sind eigentlich da auf der, in Anführungszeichen, guten Seite der Medienwelt?
Ja, total gute Frage. Die Medienvielfalt explodiert ja nicht nur im Bereich Podcast, ja, sondern die explodiert überall. Und am Ende kämpfen alle um Aufmerksamkeit und um Werbegelder.
Genau.
Und durch die Plattformen, die großen, verschieben sich da auch die Machtverhältnisse. Es ist inzwischen so, dass in Deutschland mehr als 50% der Werbeausgaben zu den großen Plattformen wandern. Mhm. Das heißt, der Werbekuchen wächst im Moment in Deutschland nicht, sondern er verteilt sich nur anders. Mhm. Und das führt zu einem Verdrängungswettbewerb, in dem wir uns auch bewegen. Ich glaube, wir sind da als RMS und insgesamt auch als Audio im Moment noch gut unterwegs, aufgrund einer stabilen Reichweite und aufgrund dieser eben auch angesprochenen, ich sag mal, audiophorischen Art und Weise, mit der man mit dem Thema Audio vielleicht gerade umgeht. Aber es ist schwierig, ja, weil natürlich auch die aktuelle konjunkturelle Situation in Deutschland nicht dazu beiträgt, dass deutlich mehr in Marketing und Werbung investiert wird. Und das macht uns schon zu schaffen. So ehrlich muss man an der Stelle sein. Und daran kommt sicherlich auch das Thema Audio und Radio nicht vorbei.
Mhm. Und das heißt also, sich direkt an die Plattformen wenden. Du sprichst von Spotify, YouTube?
Ich spreche von Meta, ich spreche von Google, ich spreche, dazu da gehöre ich dann natürlich auch YouTube, ich spreche auch über TikTok, ich spreche auch über Amazon und dann kommen ganz viele weitere Plattformen dazu wie Netflix, Paramount und Co. Alle kommen ja auch mit, zumindest viele davon, mit tollen Produkten und auch guter Qualität. Und ich bin ja ein großer Verfechter des sogenannten Level Playing Fields. Ich glaube einfach, dass wir das in Deutschland nicht haben. Ja.
Erklärst du das vielleicht mal für unsere Hörerinnen und Hörer?
Das machen sie gerne.
Ja, genau.
Das, also beim Thema Daten und Datenschutz sind deutsche Medien ganz anders reguliert als die großen Plattformen. Beim Thema der Steuer sind Plattformen nun mal woanders ansässig und zahlen in Deutschland.
Gestaltungsmöglichkeiten.
Haben viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben das Thema, ich bin ein großer Freund davon, wer Content vermarktet, der ist auch dafür verantwortlich, dass der Content zum Beispiel kein Hate Speech beinhaltet oder Antisemitismus etc. Dafür sind wir als Radiosender verantwortlich und selbstverständlich gilt es auch für TV und für Print. Es gilt aber nicht für Plattformen. Die Plattformen sagen, wir stellen doch nur die technische Plattform.
Wir sind nur
Autobahn. Damit haben wir eigentlich nichts so richtig zu tun. Und ich finde, entweder sagst du, ich habe damit nichts zu tun und dann darfst du aber auch nicht vermarkten. Oder aber du vermarktest und verdienst mit dem Content Geld, dann sollte es so sein, dass du dann auch für den Content verantwortlich bist. Und da finde ich, sind wir in Deutschland noch nicht so weit und auch auf der europäischen Ebene leider noch nicht so weit, als dass das vernünftig und fair vor allen Dingen reguliert ist. Und dafür mache ich mich stark, sowohl in meiner Business-Rolle mache ich mich dafür stark, als auch als Papa zweier Kinder, weil ich finde, wir sind da auf dem falschen Pfad. Und da bin ich auch sehr emotional und leidenschaftlich dabei, weil ich ein großer Verfechter des Meinungspluralismus bin. Ich halte Journalismus für ein hohes Gut in einer Demokratie und das gilt es zu schützen. Und das tun wir im Moment nicht so, wie wir es tun sollten.
Also dieser Stachel im Fleisch, in der Wunde, der sorgt dann ja auch hier und da vielleicht genau für dieses Kämpferische, was du jetzt auch sagst, was ja durchaus auch seine positive Seite hat, so schmerzhaft das ist. Wie erfolgreich seid ihr, wie erfolgreich bist du damit, diese Kritik vorzubringen? Also ich meine, das ist ja eine strukturelle Ungerechtigkeit, kann man ja nicht anders benennen. Also wie siehst du die Chancen, dass sich da was ändert, dass, nennen wir es ruhig beim Namen, eine Plattform wie X reguliert wird oder zumindest, dass wir sowas haben wie eine Nutzung für junge Menschen irgendwie moderiert. Ich meine, das ist ein ganz neues Feld von TikTok, aber wie sehr siehst du die Chancen, dass sich da etwas hinwendet, was möglicherweise oder plausiblerweise unsere Demokratie stärkt und stützt?
Ja, also sehr komplexes Thema und sehr komplexe Frage. Und zwar weil es so viele Facetten hat. Mhm. Ja, also fangen wir mal hinten an, Thema Regulierung in Bezug auf Kinder- und Jugendschutz. Mhm. Ich bin ein großer Verfechter davon, dass Social Media, ob jetzt mit 14 oder mit 16, dass es dort eine klare Altersverifizierung geben muss. Ja, mhm. Und dafür sind die Plattformen verantwortlich. Und zwar in aller Schärfe und aller Klarheit. So. Dann gibt's dann immer die Argumente, ja, aber bei Alkohol funktioniert es ja auch nicht. Da kriegen auch manche 15-Jährige schon Bier irgendwie am Kiosk. Ja, aber da macht sich der Kioskbesitzer strafbar. Es gibt immer Regeln, gegen die man sich hinwegsetzen kann oder die nicht kontrolliert werden. Aber ich finde, erstmal sollte es Regeln geben, klare Regeln geben, die sollten kontrolliert werden. Das ist alles technisch möglich. Insofern, da muss man angreifen. Wir brauchen in Deutschland unbedingt ein Schulfach Medienbildung. Mhm. Unbedingt. Gerade in Zeiten mit KI, wir müssen erkennen, wo gibt es Fakes und so weiter und so weiter. Da müssen wir hin. Man kann mir da Naivität unterstellen. Ich glaube schon daran, dass wir zu einer Regulierung kommen, in welcher Schärfe auch immer. Aber natürlich sind die Plattformen extrem gut, aufgrund ihrer riesengroßen Größe, auch extrem gut, ihre Macht auszuspielen im Bereich Lobbyismus. Gibt, glaube ich, keinen europäisches Medienunternehmen, was mit so viel Wucht in Brüssel und Berlin aktiv ist, wie das die Plattformen sind. Da machen sie einen exzellenten Job, wenn man das mal so bezeichnen darf, was das Thema Lobbying angeht. Wir tauschen im Moment ja auch Zollvorteile gegen den Digital Markets Act und den andere eigentlich bestehende Gesetzesinitiativen auf der europäischen Ebene, weil wir möchten ja Herrn Trump da auch dann, der soll ja nicht böse auf uns sein und deswegen tauschen wir solche Sachen dann gerne mal ein. Das halte ich für sehr problematisch und ich gebe aber die Hoffnung nicht auf und werde da auch nicht müde zu betonen, dass wir das, gerade wo in diesen Zeiten radikale Parteien auch immer weiter Zugewinne haben, dass wir für das Thema Meinungspluralismus und freien Journalismus kämpfen sollten, weil es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
Also man merkt, du bist da mit Pathos dabei und guckst da nicht nur als der Vermarkter, sondern als ein Demokrat, als ein Mensch, der eine politische Haltung hat, auch drauf. Inwieweit ist das auch in deinem Job auch hilfreich? Also beziehungsweise jetzt gar nicht als Opportunismus, sondern inwieweit denkt ihr auch die Inhalte mit, wenn ihr euer Medium, ich sage jetzt mal die Gattung, vermarktet? Also wie wichtig ist das auch zu sagen, das redaktionelle Umfeld? Wir kommen gleich nochmal auf sowas wie Werbung in Podcasts und so. Da gibt's ja gerade auch eine ganz spannende Diskussion. Inwieweit muss man das auch mitdenken und darauf attribuieren? Oder ist es am Ende doch nur simpel die Formel Hauptsache Reichweite?
Also am Ende ist es leider an vielen Stellen genauso, wie du es zum Ende gesagt hast. Ich glaube, die Intensität und die Schärfe der Diskussion hat in den letzten 2 Jahren dankenswerterweise zugenommen. Die Diskussion wird zumindest geführt. Einige Unternehmen steuern da auch schon um, weil sie auch merken, dass das auch nicht clever war, primär nur nach Reichweite und Preis einzukaufen, sondern dass auch das Thema Umfeld eine große Rolle spielt. Und da haben wir natürlich ein Problem zwischen Quartalsergebnisse und, ich sag mal, Enkelfähigkeit.
Ja, man muss sich Fragen stellen.
Ja, weil ich finde, die Frage ist durchaus, auch als Marketingentscheider muss man die Frage stellen, wenn ich jetzt weiterhin meine Werbegelder primär in das Thema Plattform investiere, inwiefern ist denn dann auch meine Firma und das, was ich hier tue, enkelfähig? Ja, weil dann nämlich möglicherweise Medien, die wir für den Demokratieerhalt brauchen, vielleicht vor die Hunde gehen. Ja, das ist schon ein Thema versus Quartalsberichterstattung ist einfach wichtig, dass die Dinge günstig sind, funktionieren und so weiter und so weiter. Also da haben wir natürlich Zielkonflikte. Ja. Und ich finde es gut, dass diese Zielkonflikte jetzt zumindest besprochen und angesprochen werden. Wir beteiligen uns auch an Forschungsinitiativen rund um das Thema Value Media. Ja, wo wir auch messen wollen, dass Medien mit journalistischen Inhalten einfach anders und besser wirken. Und zwar nicht nur gesellschaftlich, sondern im Zweifel auch natürlich auch auf Business Case KPIs. Also das sind Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und ich finde, da hat sich in den letzten 12, 24 Monaten was getan. Ist das schon ausreichend? Und sind wir schon an einem positiven Tipping Point? Nein, ich glaube nicht. Wir müssen weiterhin so laut und energisch an dem Thema dran sein.
Das sind wir an einer spannenden Stelle, auch was das Thema Podcast Werbung. Ich frage aus nicht nur uneigennützigen Gründen, aber auch, Wie stehst du denn zu dem Thema Host-Read-Ads? Also ich weiß nicht, ob du die Diskussion mitbekommen hast, aber sehr wahrscheinlich, Gabor Steingart hat ja gewettert, ja, mit seinem Pioneer Club, der, ich bin darüber informiert, dass es sich nicht um eine gemeinnützige Einrichtung handelt, Pioneer Club, also von daher, da fließen auch Wertschöpfungen und Wertströme, aber er hat sich darüber aufgeregt, dass manche Podcasts oder einige große Podcasts, mittlerweile wahrscheinlich die allermeisten, Host-Read-Ads, also vom Host eingelesene Werbung machen. Und er hat das, glaube ich, als, ja, das sind ja die, wie hat er gesagt? Ich glaube sogar die Huren. Also,
ja, also ich fand sehr, die Wortwahl, sehr unschön. Ich fand die Wortwahl von Gabor Steinert vollkommen unangebracht, ja. Und halte das in Teilen auch für Bigotterie. Mhm. Ja, weil in der Tat auch die Pioneer ist
nicht gemeinnützig, wie mir bekannt wurde. Ja, so. Genau.
Und also ich finde da an der Stelle, wer im Glashaus sitzt, sollte da an der Stelle nicht mit Stein werfen. Mhm. Gleichwohl habe ich sowohl aus einer Nutzersicht, aber auch aus einer Business-Sicht durchaus die Haltung, ob jetzt wirklich, ich sag mal, investigative Journalisten Host-Reads verlesen sollten, sehe ich durchaus sehr kritisch. Ich finde das irgendwie auch, mein Sohn würde jetzt sagen, das ist irgendwie creepy oder das ist irgendwie, ja, ganz komisch. Ja. Ob jetzt ein Mickey Beißenhirt, der im Zweifel einen ganz amüsanten, entertainigen Podcast macht, dann erzählt, dass er die Automarke X gut findet, bin ich total fein damit. Mhm. Also ich finde, wir sollten auch nochmal differenzieren zwischen wirklich investigativen Journalismus, mhm, ja, und Journalisten, die über den Politikbetrieb etc. berichten. Und,
ja, feuilletonistisch und
genau,
ja.
Genau, genau. Und dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, und das ist zum Beispiel unser Business, bei uns sind es dann eher klassische Spots, die dort ausgestrahlt werden und eben nicht diese Host-Reads. Ja. Mhm. Ich finde es auch zum Beispiel total unkritisch, wenn im Philipp Westermeier in seinem großen Podcast Werbung vorliegt.
Ja. Ja, das ist wer total spricht da? Also, wer spricht da? Ja. Und über was? Also von daher, das passt ja. Aber ich kann den Punkt, wie heißt so schön, Point taken? Ich kann das verstehen, wenn man auf der einen Seite sich Investigativjournalismus auf die Fahnen schreibt und dann vielleicht genau in das Feld einsticht, um dann zu sagen, und kauft mal euch das, was auch immer. Ja, wir wollen jetzt hier keine Namen nennen, aber ich glaube, jeder hat Fantasien, was man meint.
Es gibt ja, jetzt auch den, natürlich den Need der Finanzierung und ich finde, da muss es dann irgendwie Möglichkeiten geben und da gäbe es dann zum Beispiel die Möglichkeit, ganz klassische Spots dort einzuspielen, womit dann der Host überhaupt nichts zu tun hat. Mhm. Das halte ich für total fair. Es gibt ja auch die Diskussion rund um das Thema, will man in News-Umfeldern schalten? Und dazu zähle ich jetzt auch mal Podcast. Mhm. Ich halte es für, da gibt es so viele Studien, dass das total unkritisch ist, ja, auch in solchen Umfeldern als Werbungtreibende unterwegs zu sein. Weil wir müssen natürlich auch für die Refinanzierung solcher Umfelder sorgen.
Naja, was denn sonst? Und kommen wir mal zur Wirksamkeit. Also das finde ich ja wirklich nach wie vor sehr beeindruckend. Also die Glaubwürdigkeit ist da ja durchaus gegeben. Und auch, glaube ich, nochmal ganz anders als bei anderen Medien. Und da natürlich schon ehrlicherweise bei Host-Read-Ads, also bei denen, die durch den Host vorgetragen, erzählt, wie auch immer, sind noch besonders mehr. Was kannst du dazu sagen?
Ja, also dazu haben wir sogar eine Studie gemacht. Also die Glaubwürdigkeit und die Wirksamkeit von Host-Reads ist nicht riesen viel höher als die von klassischen Spots in Podcasts. Podcasts an sich wirken einfach gut. Ja. Mhm. Und man muss auch aufpassen, auch das haben Befragungen gezeigt, dass das dann passt. Mhm, also wenn der Host Millionär ist, ja, und dann erzählt, dass er aber eigentlich Dacia fährt, ja, das hat dann irgendwie auch so eine Textbildschere gefühlt, ja. Ich finde, da muss man dann auch aufpassen an der Stelle. Und ja, nochmal, Podcasts funktionieren in der Wirksamkeit, aber du hast keinen riesengroßen Effekt in der klassischen B2C-Werbung, was die Power angeht. Wo das sehr gut funktioniert, ist bei B2B. Also wenn dein Podcast richtet sich ja zum Beispiel auch in erster Linie an sag mal, sehr spezielles Publikum an der Stelle vielleicht. Oder auch, bleiben wir bei dem Beispiel von Philipp Westermeier. Ja, und wenn dort Digitalunternehmen Werbung machen und Philipp liest das vor, dann kriegt das natürlich eine andere Credibility. Ja? Ja. Und das funktioniert zum Beispiel super.
Also könnte ich jetzt direkt ein Beispiel beisteuern, wollen wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen. Aber da vielleicht auch nochmal, das führt uns ja zu einem neuen Punkt, dass wir vielleicht auch da über diese Schiene Podcasten ganz neue Journalismusformen auch finden. Also das Portfolio, das Spektrum an journalistischen Ausdrucksmöglichkeiten sich nicht nur erweitert hat, sondern vielleicht auch den klassischen Journalismus ganz, ganz dezidiert auch unter Druck setzt, oder?
Ja, wobei, ich meine, der Journalismus hat sich ja in den letzten 10, 20 Jahren Jahren immer wieder neu entwickeln müssen. Und ein Journalist, der früher vielleicht nur geschrieben hat, in Anführungsstrichen, der muss halt heute in der Lage sein, mit verschiedensten Medien umzugehen, ja, weil Dinge einfach anders rezipiert werden. Vor 20 Jahren, wir hatten eingangs drüber gesprochen, hätte sich keiner gedacht, ich höre mir freiwillig eine halbe Stunde lang ein Interview mit Politiker X an. Heute wird das gemacht. Früher wurde das gedruckt. Und insofern, ich sehe das als eine riesengroße Chance. Und gleichzeitig muss man natürlich dann auch schauen, wie kriegt man das wirtschaftlich abgebildet? Weil natürlich die steigende Komplexität und immer mehr Abspielflächen natürlich auch dazu führen, dass die Kosten immer in die Höhe schnellen. Und wenn dann auf der anderen Seite die Einnahmen nicht passen, dann hast du irgendwann ein betriebswirtschaftliches Problem.
Mhm. Wir gehen mal langsam in deine Managerrolle rein, denn du bist ja noch nicht Jahrzehnte bei RMS. Du kommst von Axel Springer Konzern und hast dann gewechselt, warst da auch schon für Media Vermarktung zuständig, ich glaube viele Jahre auch für Print eher, oder?
Ich bin quasi im Print eingestiegen und habe mich dann über crossmediale Geschichten eher in Richtung digital entwickelt und war am Ende dann primär für Digitales verantwortlich. Mhm.
Okay, ich glaube 24 kamst du zur RMS, oder?
Genau.
Ja, sehr schön. Und da bist du jetzt in der Doppelspitze, Co-CEO mit Sven Thölen zusammen. Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Also gibt es sowas wie eine funktionelle Aufteilung und es ist einfach, jeder macht alles und wir teilen halt insgesamt durch zwei? Oder wie muss man sich das funktional vorstellen bei euch?
Also wir haben uns das aufgeteilt. Salopp gesagt ist er primär der Innenminister und ich bin eher der Außenminister. Mhm. Wir haben das natürlich noch ein bisschen detaillierter gemacht. Mhm. Es gibt, jeder hat seine Direct Reports, aber gewisse Dinge machen wir gemeinsam. Strategieentscheidungen, auch personelle Entscheidungen machen wir gemeinsam. Das ist vollkommen klar. Und ich muss echt gestehen, ich hätte das vorher gar nicht so gedacht, weil Sven und ich, wir kannten uns auch vorher nicht. Eine Co-Konstellation ist eine der schönsten Erfindungen, ja. Weil ich habe quasi 24/7 einen Sparringspartner, der mir jetzt in diesem besonderen Fall nie am Stuhlbein sägen will. Mhm. Sondern Sven ist mit dem zufrieden, was er macht und ich bin mit dem zufrieden, was er macht. Und wir können uns quasi, ohne dass wir irgendwelche Bad Feelings haben, miteinander austauschen und mal in Sparring gehen. Und das ist schon, finde ich, ein tolles Privileg. Wir können uns gegenseitig vertreten und also mir macht das an der Stelle, macht mir diese Konstellation riesengroßen Spaß. Ich weiß aber auch von vielen anderen, die vorher gesagt haben, oh, guck dir das mal ganz genau an, ob das so funktioniert. Aber wir waren von vornherein klar, weil wir auch beide, ich glaube, ein sehr ähnliches Wertekorsett haben.
Okay, aber auch spannend, dass ihr euch gar nicht kanntet. Also es war eben nicht so, dass zwei Buddies da sich die Führungsspitze aufteilen, sondern genau andersrum. Also das heißt, du bist angetreten und wo kam die Idee her? Also kam die Idee initial von Sven oder
wer? Nee, die Idee kam von unserem Aufsichtsrat am Ende und dann hatten wir quasi ein Blind Date.
Witzig.
Ja, also
erzähl.
Quasi Business-Tinder quasi. Und ich habe das wäre nicht
der
so
mit der Hose.
Ja, genau. Also, und witzigerweise haben wir beide dann auf dem Rückweg von diesem, wir hatten dann irgendwie 1-2 Stunden Zeit und haben einfach geplaudert, wie wir bestimmte Dinge sehen. Mhm. Und haben dann beide auf dem Rückweg im Auto unsere Frauen angerufen, wie wir uns im Nachgang dann erzählt haben, haben gesagt, Mensch, mit dem könnten wir uns das echt gut vorstellen. Das ist ein feiner Kerl. Mhm. Weil ich glaube schon, dass man relativ schnell merkt, ob man mit jemandem kann oder nicht kann. Und in dem Falle würde ich auch Stand heute noch 100%ig sagen, mit dem kann ich und mit dem macht das Spaß.
Mhm. Jetzt würden wiederum meine Kinder sagen, das vibet. Ja, oder
ja.
Es hat gut gewartet. Schrecklich, wenn diese alten Eltern dann da irgendwie Jugendsprache, ganz furchtbar.
Ja.
Kann man daraus irgendwas ableiten? Weil wir hören ja uns hier immer gerne Geschichten an über gute, gelungene Zusammenarbeit. Wir reden ja über Arbeitskultur und versuchen dann ja auch immer, das irgendwie gemeinsam mit dem Gesprächspartner, Gesprächspartnerin auf so ein bisschen abstrakteres Niveau zu heben. Das heißt, könntest du sagen, es ist eine besonders gute Idee, wenn man sich richtig, richtig gut kennt oder eben vielleicht genau nicht? Oder würdest du sagen, ich glaube, das ist gar nicht das Entscheidende? Weil es gibt ja auch viele Situationen, wo Menschen, die schon lang zusammengearbeitet haben, sich auf eine Doppelspitze bewerben. Auch das gibt es ja.
Ja, also ich kann es ja jetzt nur aus N=1 beurteilen. Mhm. Und ich glaube, für uns war von vornherein, wir hatten so einen Grundsatz, im Zweifel, wenn wir mal unterschiedlicher Meinung sind, was wirklich nicht häufig vorkommt, dann vertreten wir nach außen aber die gleiche Meinung. Mhm. Weil ich glaube, das wird sonst auch für das Unternehmen schwierig, wenn man da sich auseinanderdividieren lässt. Und dann irgendwie sagt, ja, der Sven hat das jetzt entschieden, aber ich finde es eigentlich doof. dann wird es schwierig.
Dann wird es schwierig.
Und da haben
also
Sie
nicht nur nach außen, oder? Nicht nur nach außen, auch gerade nach innen.
Nein, das meinte ich. Also außen wäre jetzt für mich auch
also
nicht
außerhalb
nur,
ihr zwei.
Ja, genau. Also wir diskutieren manche Dinge. Und ich sag mal, zu 90% der Fälle kommen wir am Ende auch zu einem gemeinsamen Ergebnis. Aber es gibt auch Dinge, wo wir sagen, okay, sehe ich anders. Aber wir entscheiden es jetzt in die eine Richtung und der andere steht dann aber trotzdem dahinter. Und ich finde, das muss eine hundertprozentige Regel sein, weil sonst machst du dich maximal angreifbar. Ja? Mhm. Und das funktioniert bei uns prima.
Ich weiß, dass die Analogie nicht nur Freunde findet, aber ein bisschen wie auch bei einer Erziehung. Papa sagt ja, Mama sagt nein und andersrum.
Ja,
also dieses Gegeneinander. Also ich meine, wir wissen, Mitarbeitende sind keine Kinder, ist klar. Wir sind Führungskräfte sind keine Eltern. Aber generell, es geht ja um das Thema. Spüre ich, da ist eine Dissens, da ist vielleicht auch noch ein Pfad der Aushandlung möglich für mich persönlich. Oder was ist das besonders Kritische daran?
Genau wie du sagst. Also am Ende glaube ich, machst du dich angreifbar an der Stelle, ja. Und dann fängst du nochmal eine Diskussion an. Ich bin total fein damit, dass man nochmal Diskussionen dann aufmacht im Zweifel, wenn, also wir haben zum Beispiel einen Board, und wenn die dann irgendwie sagen, Mensch, Stefan, Sven, wir finden das aber total doof, eure Entscheidung, dann können wir ja nochmal entscheiden und sagen, okay, wir nehmen das nochmal mit. Mhm. Oder aber es ist unser gutes Recht zu sagen, nee, wir machen es aber trotzdem, weil wir einen guten Grund dafür haben, den auch vielleicht gar nicht alle kennen, weil wir noch nicht darüber reden dürfen oder. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass nicht irgendwie einer sagt, ja, ich finde das richtig und der andere sagt, ja, ich nehme das nochmal mit. Mhm. Dann wird es schwierig und ich glaube, in der Tat, das gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten mit dem Thema Kindern. Ich hatte gerade letzte Woche noch mit meiner Frau eine solche Diskussion. Die spüren das.
Ja, also so. Menschen sind nicht doof, ob genau. Klein, ob groß. Ja.
Genau so sieht's aus.
Genau. Und da ist dann noch ein Raum, ein Fenster der Möglichkeit der Nachverhandlung.
Genau.
Nennen wir es mal so. Nennen wir es mal so. Gut. Ihr seid wie groß, Stefan? Also
wir
das Unternehmen?
Sind ungefähr 150, 160 Mitarbeitende. Mhm. Ja, in erster Linie in Hamburg. Dort ist der Großteil der Belegschaft. Wir haben aber Büros in Deutschland verteilt, wo wir dann unsere Kundinnen und Kunden auch mit räumlicher Nähe versuchen, bestmöglich zu bearbeiten.
Klingt rhetorisch, ist ernst gemeint. Wie wichtig ist es, diese Klarheit zu haben, wer vielleicht auch funktional für was ansprechbar ist Richtung Mitarbeitenden? Also wie wichtig ist dieses ganze Thema Absprache, vielleicht auch Abgrenzung, dass man auch weiß, welche Themen sind wo besser aufgehoben? Ist das ein Gamechanger oder ist das bei euch so klar, so transparent, dass es da überhaupt nicht zu einer Konfliktsituation kommen kann?
Also ich würde sagen, mehr als 90-95% sind bei uns ganz klar abgegrenzt. Ja, aber natürlich gibt es dann auch Dinge, die sich irgendwie überlappen oder wo vielleicht einfach verschiedenste Bereiche und Abteilungen miteinander arbeiten müssen, wo wir dann auch im Zweifel beide reingehen, wobei wir dann in erster Linie sagen, regelt es doch bitte unter euch. Aber wir haben schon auch klare, es hört sich immer so martialisch an, klare Berichtslinien, ja, und klare Verantwortlichkeiten. Davon sind wir beide auch ein großer Freund, weil dieses Thema Verantwortlichkeiten, Ownership, ja, und zu sagen, für das Thema Sales ist der Stefan verantwortlich, gemeinsam mit einer Sales-Direktorin an der Stelle und einem tollen Team. Daran gibt's einfach dann nichts zu deuten, ja. Und dann muss auch nicht jemand bei Sven anklopfen und sagen, ich würde mal mit dir gerne über das Thema Sales sprechen, weil der gefällt mir nicht. Mhm. Das gefällt mir nicht, wie das läuft, sondern dann sagt im Zweifel der Sven, nee, dann geh mal zum Stefan, ja. Mhm. Also, da hilft Klarheit. Aber selbstverständlich, wie ich vorhin irgendwie sagte, wenn es um strategische Dinge geht, auch um Aufsichtsratsthemen und so weiter, machen wir das natürlich gemeinsam.
Großwetterlage.
Ja.
Du kommst von Axel Springer. Inwieweit war dieser Switch ein Kulturschock? Auch ich meine, du warst ja auch wieder bei der Vermarktungseinheit von Springer. Das war ja jetzt auch nicht tausende Menschen, aber eingebettet in einen Konzern. Inwieweit war das eine große Umstellung für dich? Also kulturell gesehen?
Ja, also ich glaube, Axel Springer ist schon ein eigener Kosmos an der einen oder anderen Stelle. Wobei auch es dort wieder unterschiedliche Subkulturen gibt. Ja, und ich glaube, die in den unterschiedlichsten Marken ist das durchaus heterogen. So, und ich war halt die letzten Jahre beim Vermarkter und du hast schon gesagt, da gibt es dann schon Ähnlichkeiten. Das sind ähnliche Strukturen und ähnliche Kunden auch, mit denen man dann arbeitet und auch häufig auch ähnliche Skillsets und ähnliche Typen von Menschen, die auf diesen Job Lust haben. So, insofern würde ich sagen, Kulturschock nicht, aber schon eine andere Art und Weise des Umgangs. Axel Springer war sehr performance-orientiert, auch immer durchaus mutig, ja auch in der Außenkommunikation. Ich finde, Matthias Döpfner hat viele Dinge antizipiert, wofür er dann über Jahre immer so ein Augenzucken bekommen hat, so wie was Digitalisierung und da jetzt aktuell wie was KI. Ja, und ich finde dieses Thema auch Leading from the Top oder auch Leading by Example, das hat er schon auch gemeinsam mit dem kompletten Vorstand da, finde ich, großartig vorgelebt. Ja, war da sehr mutig, auch gegen Widerstände, intern wie extern. Und davon kann man sich durchaus eine Scheibe abschneiden. Bei Media Impact, also dem Vermarkter, bei dem ich gearbeitet habe, war die Kultur, ich würde mal sagen, sicherlich zu mehr als 70% eine durchaus ähnliche, wie die ich bei AMS vorgefunden habe.
Okay, Anmerkung der Redaktion in der Sache. Schneiden wir uns sehr gerne eine große Unternehmensscheibe ab, an anderen Stellen vielleicht weniger, aber wir wollen jetzt nicht in die politische Diskussion der Persona Matthias Döpfner einsteigen. Mir ging es ja ums Prinzipielle. Und was hast du vielleicht auch an Spirit, an Denke ganz neu bei AMS mit eingebracht?
Ja, also die gesunde Form von Pragmatismus, dann bin ich einfach ein durchaus emotionaler und leidenschaftlicher Mensch. Das war es auch etwas.
Haben wir schon erlebt hier, wie schön.
Was nicht ganz so tief verankert war, ja, und ist. Auch das Thema Nähe, also Nähe zu Kunden, Nähe zu unseren Sendern. Mir ist das irgendwie ganz wichtig. Ich bin jemand, der auch, ich sag mal, nonverbal, ich nehme Menschen einfach gern in den Arm, ja. aber auch, also verbal und nonverbal. Ich finde, das ist einfach wichtig. Ich finde, durch Nähe entsteht auch Vertrauen. Durch Nähe entsteht aber im Zweifel auch Business, weil Menschen sich vertrauen. Also das ist etwas, was ich reinbringen wollte und eine deutlich stärker verankerte Performance-Kultur. Ja, also, und damit meine ich jetzt nicht, Angst und Schrecken zu verbreiten, sondern eben darauf zu schauen, wie erreichen wir unsere Ziele, ja, und wie tracken wir die auch gemeinsam? Wir arbeiten halt nicht bei einem NGO, wo es in Anführungsstrichen egal ist, was am Ende an Umsatz und Gewinn rauskommt, sondern wir sind da auch uns und vor allen Dingen unseren Gesellschaftern verpflichtet. Und das sehe ich auch als meine Verpflichtung, dieses Unternehmen genau in diese Richtung zu bringen und dann zukunftsfähig aufzustellen.
Also Leidenschaft, ein gewisser Pathos auch, Teamgeist. Also inwieweit ist das auch ein Thema, was ihr diskutieren müsst oder aktiv tut? Wie viel bringt der Einzelne ein in den Gemeinsinn? Inwieweit sind wir eher in der Autonomiebetonung? Weil das ist ein Thema, was mir im Moment extrem oft begegnet. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Also dass wir auch durchaus Tendenzen der, ich sage jetzt mal, Selbstoptimierung sehen auf der einen Seite oder nennen wir es mal neutral, eine sehr starke Autonomiebetonung. Ja, ich möchte gerne mir mein Arbeitsumfeld so gestalten, wie es für mich am besten passt. Fair enough. Nur die Frage immer, wo ist die Abgrenzung zu dem, was uns gemeinsam vorantreibt?
Ja, total guter Punkt. Und nehmen wir mal ein Beispiel. Ich halte zum Beispiel, wir haben noch eine relativ flexible Homeoffice-Regelung zum Beispiel.
Das ist so ein ganz typisches, wie sagt man, das ist ein typisches Parkett, auf dem das dann zum Tragen kommt.
Ja, ja, genau. Und da gibt es in meinen Augen auch irgendwie kein richtig und kein falsch. Das, was in meinen Augen wichtig ist, dass es funktioniert. Ja? Und dazu gehört eben auch das Thema des kulturellen Miteinanders. Und ich glaube eben, dass kulturelles Miteinander eben auch durch Nähe entsteht. Ja? Und ich finde nur die Diskussion insofern manchmal etwas auch abgehoben in unserer Bubble, als dass wir uns das ja zumindest irgendwie mal hier und da aussuchen dürfen. Viele gerade eben nicht. Deswegen finde ich auch manche LinkedIn-Diskussion dazu schon sehr privilegiert und bourgeoisiebehaftet. Schätze ich gar nicht. Und andererseits finde ich ja großartig, welche Flexibilität das auch mit sich gebracht hat. Ja, gerade für Menschen, die vielleicht noch Care-Themen haben und so weiter, die sich einfach damit dann viel besser in Einklang bringen lassen und dann eine super Performance leisten. Das finde ich, ist ja auch für Arbeitgeber einfach großartig, was das mit sich gebracht hat. Und ich finde diese Haltung nur so schwierig zu sagen, naja, vor 5 Jahren waren wir per Default im Office und jetzt sind wir per Default im Homeoffice gefühlt. Das finde ich irgendwie schwierig, so eine Erwartungshaltung zu haben. Und ich glaube, ein amerikanischer Präsident hat es mal gesagt, nicht nur die Frage, was kann das Land für mich tun, sondern was kann ich fürs Land tun? Und ich finde, da sind wir auch an einem Punkt, da müssen wir auch mal drüber nachdenken. Hey, man muss an der einen oder anderen Stelle auch die Pobacken zusammenkneifen, gerade in solchen schwierigen Situationen. Und da müssen wir füreinander da sein. Da müssen wir auch die extra Meile gehen. Da, so bin ich irgendwie aufgewachsen. Das ist Teil meiner Glaubenssätze. Ich glaube schon, dass manchmal, gerade in schwierigen Situationen, auch viel, viel hilft.
Mhm. Ja, gut, es gibt ja die Diskussion, ob wir jetzt alle eine Stunde mehr arbeiten wollen. Wir wollen jetzt nicht zu sehr in die Deklination der Merz'schen Thesen einsteigen. Nur ich finde das Thema insgesamt spannend, dieses Autonomie versus Gemeinsinn. Was erleben wir da und wie viel brauchen wir da und wie manifestiert sich das unter anderem an so Dingen wie Homeoffice? Das ist ja nur ein Platzhalter dafür. Stichwort Emotionalität, wo kann man es auch übertreiben? Also wo ist vielleicht die Nähe zu viel? Also wo kippt es vielleicht? Also was hast du da für dich so ein Sensorium entwickelt, wo du sagst, wow, da bin ich vielleicht, ich sag's jetzt mal bewusst provokant, da mute ich mich vielleicht ein bisschen zu viel Stefan zu den Menschen, muss mich vielleicht wieder ein bisschen zurückregulieren oder naja, das müssen die vielleicht auch einfach aushalten oder auch lernen, dass das Teil der Zusammenarbeit ist mit mir.
Total guter Punkt und auch für mich ein sehr, sehr emotionaler Punkt, weil es sicherlich auch Momente gibt und gab, an denen ich da auch Menschen in Anführungsstrichen erschreckt habe. Mhm. Ja, weil natürlich gerade bei dem Thema Kultur und Kulturwechsel, ja, wenn Menschen mich noch nicht so kennen, ja, dann kann ich da eben zu emotional und zu leidenschaftlich wirken und das ist dann vielleicht auch angsteinflößend, ja. Und gleichzeitig ist das halt Teil von mir, ja, Thema Authentizität, ja, und dieses Regulativ zu finden, immer und überall, ja, schon schwierig. Da arbeite ich mit mir, da habe ich mir auch mal Hilfe geholt, mal Support, das zu reflektieren, aber ich glaube schon, dass gewisse Dinge muss man dann auch einfach hinnehmen, ja, also geht ja mir ganz genauso und das auch gilt ja auch für Mitarbeitende. Ich werde mein Gegenüber an vielen Stellen nicht ändern, sondern dann, ich muss damit auch irgendwie lernen, umzugehen. Und selbstverständlich freue ich mich dann aber auch über Feedback, und zwar nicht anonymes, sondern wirklich direktes, wo man dann vielleicht am Ende mal sagt, du Stefan, ganz ernsthaft, das war ein bisschen drüber, ja. Und dann habe ich überhaupt
bisschen gar kein viel, Stefan.
Ja, genau. Dann habe ich überhaupt gar kein Problem damit, dann zu sagen, es tut mir leid, es war überhaupt gar nicht so gemeint. Der ist auch immer Sender-Empfänger. Bei dem einen kommt das dann total emotional verletzend an und der andere sagt, wow, der hat mich total quasi verbal umarmt, ja. Und da ist ja jeder auch anders und ich halte an der Stelle auch meine Meinung, Menschlichkeit und Emotionalität, aber auch für einen Wettbewerbsvorteil.
Mhm. Was tust du dafür, dass es den Menschen leichter fällt, dir Feedback zu geben?
Also erstens, ich bin immer erreichbar. Mhm. Also damit, das hat jetzt nicht damit zu tun, dass
meine Tür steht immer offen, Stefan.
Ja, also und dann gehören aber zwei dazu. Also es muss ja muss ja jemanden geben, der durch die Tür durchgeht oder der mal sagt, hast du mal 5 Minuten oder mich anruft oder. Das schätze ich sehr. Und einige sind das aber überhaupt gar nicht gewohnt.
Genau, das ist nämlich der Punkt.
Mhm. Und da ich finde, das kann man nur immer wieder sagen und natürlich auch Erlebnisse schaffen, nämlich, dass das dann nicht zu Konsequenzen führt. Ja, also da kommt dann jemand zu mir und sagt, ja, aber das und das fand ich bei dir doof und am nächsten Tag spreche ich eine Kündigung aus. Das wäre jetzt eher nicht so professionell, sondern ganz im Gegenteil eben zu sagen, hey, finde ich super, dass du es ansprichst. Lass mich nochmal drüber nachdenken oder nee, sehe ich weiterhin anders oder nee, stimmt, hast du einen totalen Punkt, tut mir leid. So. Und ich finde, das kann man nur immer wieder sagen. Und am Ende ist das aber dann auch manchmal auch eine Bringschuld. Ja? Mhm. Ich finde, auch ein Mitarbeitende hat dann auch eine Verantwortung an der Stelle. Und wir können nicht immer sagen, das muss ja die Führungskraft machen. Das fände ich dann an der Stelle auch sehr schade.
Nee, aber was ich schon einen spannenden Punkt finde, und die Diskussion habe ich sehr oft, nicht nur hier bei Good Work, sondern auch, wenn ich in Beratungsmandaten unterwegs bin, ganz zentraler Punkt, nämlich, wir können ja diese Abhängigkeit, die nun mal da ist, du bist nun mal der Co-CEO, du kannst im Zweifelsfall darüber entscheiden, ob die Person weiter Teil des Teams ist oder nicht, ob sie befördert wird oder nicht, da ist eine Abhängigkeit, die können wir nicht in Abrede stellen. Und ich glaube, was auch ein Riesenthema ist, ist das Feedback auf das Feedback. Das heißt, wie verhält sich dann in dem Fall ein Stefan, wenn er Feedback bekommt? Geht es in eine Rechtfertigung? Geht es in einen vielleicht Zurückangriff? Geht es erstmal in, okay, nimm den Punkt mit, denk mal drüber nach, wie auch immer. Also wo, das ist ja ein ganz, ganz feines Thema, ganz feines Feld, wo man ganz viel falsch machen kann und vielleicht gar nicht so viel richtig machen kann. Also von daher auch kein einfaches Feld. Hast du da für dich so eine Steuerung, wie du das machst, wenn du Feedback bekommst? Also was versuchst du da vielleicht einmal durchatmen oder irgendwelche Dinge, die du dir da vielleicht ein Stück weit auch zurechtgelegt hast, um eben dich weiterzuentwickeln, aber auch ein positives Signal Richtung Mitarbeiter zu senden?
Ja, also ich glaube, ein Patentrezept habe ich da nicht. Also jetzt manchmal versuche ich, Atemtechniken, die ich mal gelernt habe, anzuwenden, ja, oder vielleicht auch mal nach bis 5 zu zählen, bevor man antwortet. Weil das ist zum Beispiel mein Thema, dass ich dann häufig zu reflexartig unterwegs bin. Ja, das ist auch ein Fehler an der einen oder anderen Stelle. Und gleichzeitig ist natürlich auch meine Spontaneität und meine Emotionalität.
Die wird ja auch geschätzt.
Auch, ja? Also, genau, eine Stärke. Das heißt, das ist auch mein größter Angriffspunkt dann an der Stelle. Dessen bin ich mir erstmal bewusst. Und ich finde, das ist der erste Weg, sich das überhaupt bewusst zu machen. Und dann kann man dran arbeiten. Gelingt mir das in 10 von 10 Fällen? Nein. Weil ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Ich bin ein Mensch und ich versuche das nach bestem Wissen und Gewissen. Und nicht immer gelingt es mir. Und ich versuche, da immer besser zu werden. Ja, dann ist ja auch eine Frage, wie findet das Feedback statt? Findet das synchron statt oder asynchron? Also schreibt es jemand oder nicht? Und wo ich zum Beispiel schwierig mit umgehen kann, ist mit anonymem Feedback. Das ist für mich super schwierig, ja, bin ich auch ehrlich. Wenn das dann über Bande kommt oder woher auch immer, das, wo ich mir denke, ach Leute, ja. Ich hätte ja großes Verständnis dafür, wenn es schon Erfahrungen gegeben hätte, dass man nach einem Feedback bei mir oder auch bei meinen Kollegen dann am nächsten Tag sofort die Abmahnung auf dem Tisch gehabt hätte. Aber das gab es noch nie und das wird es auch so nie geben. Ich finde, wir arbeiten im Umfeld mit erwachsenen Menschen. Und dazu gehört dann auch, die Chuspe zu haben und auch die Haltung zu haben, zu sagen, hey, hier gebe ich dir jetzt Feedback. Und das dann auch so ein Stück weit auch zu framen. Ich finde, das gehört dazu. Und ob man das dann schriftlich macht oder ob man das per Videocall macht oder persönlich macht oder man sagt, hey, ich würde ganz gerne mit dir mal Mittagessen gehen und das außerhalb auch der Büroräume mal besprechen oder so. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und dazu kann man immer wieder nur einladen, aber am Ende muss die Einladung auch angenommen werden.
Natürlich, natürlich. Und wie gesagt, es hat auch was damit zu tun, wie drauf reagiert wird. Und ich find's ein sehr anspruchsvolles Feld für alle Seiten. Und dieses, was ich auch immer sehr schön finde, könnten wir eine ganze Folge zu machen, habe ich auch schon mal hier mit Nicole Kopp auch nochmal eine Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer über Feedback. Wenn so generalisiertes Feedback kommt oder auch wenn Menschen so vermeintlich die Mehrheit hinter sich versammeln. Ja, finden übrigens alle. Ja, das kennst du vielleicht auch, dass jemand spricht, dass man so sagt, stopp, hier spricht jeder bitte für sich.
Ja. Genau.
Du hast einige Transformationen mitbekommen, mutmaßlich bei Springer. Du bist in einem hart umkämpften, wettbewerbsdominierten Umfeld. Also das heißt, es ist wahrscheinlich kein leichtes Windlein, was euch da um die Ohren weht, sondern das ist schon manchmal wahrscheinlich eine starke Brise. Und ihr müsst euch permanent anpassen mit dem, was ihr tut, wie ihr es anbietet. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Management. Frage ist, bewegen sich Unternehmen, Menschen erst, wenn der Wind ganz rau kommt? Oder gibt es auch sowas wie die Vorwärtsrolle? Was erlebst du?
Die klassische Antwort ist ein sowohl als auch. Es gibt Menschen, die haben einfach Lust auf Transformation und Lust auf Change und nehmen das quasi intrinsisch an und sagen, Mensch, lass uns daran arbeiten. Und dann gibt es eben andere, die sagen, ach, das so schlimm ist doch noch gar nicht. Warum macht denn der so einen Stress?
Ja? Hat man, bis es schlimm wird.
So, und das finde ich immer sehr bedauerlich, weil ich natürlich jetzt auch aufgrund der langjährigen Erfahrungen jetzt schon einige Transformationsprozesse mitbekommen habe. Die waren nicht immer alle schön. Transformation ist auch nicht immer schön, aber ich finde es deutlich cleverer, Transformation vor der Welle zu gestalten, als in die Welle reinzukommen, weil man dann nämlich deutlich mehr Möglichkeiten hat, eben noch aktiv zu agieren. Wenn ich erstmal in der Welle drin bin, ist wie beim Surfen. Gestern Abend irgendwie zufällig 2 Videos gesehen von der wilden Welle in Nazaré.
Ah, Nazaré, ja, Portugal. Wahnsinn.
Wo ein Surfer dann wirklich in die Welle reingekommen ist und dann deswegen die Metapher: Du bist dann nicht mehr auf dem Driver Seat, sondern die Welle nimmt dich mit und dann kannst du nur irgendwie probieren, wie komme ich da irgendwie raus. Ja? Und es macht doch viel mehr, auch in Anführungsstrichen, Spaß, vor der Welle zu sein. Du siehst quasi die Welle, der Transformation kommt auf dich zu und das ist im Medienmarkt so. Wir sind wahrscheinlich eine der Branchen, die mit immer als erstes Transformation merkt, dann vor der Welle zu sein und zu agieren und nicht nur zu reagieren. Und ich finde es immer so sehr bedauerlich, dass es uns erst gefühlt immer deutlich schlechter gehen muss und wir irgendwie, bis wir wirklich zu signifikanten Veränderungen bereit sind, darüber versuche ich auch immer viel zu sprechen, auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen, und bin da sehr, sehr froh, dass es eben einige gibt, die sagen, hey, wir müssen das jetzt starten, auch wenn wir eben noch nicht im Strudel sind. Wir sehen aber den Strudel, und du hast gerade Thema Wind. Mhm. Also wir hatten die letzten Monate schon mal ein paar Orkanböen, und zwar so einige. Mhm. Ja. Und zwischendurch ist vielleicht mal besser. Ja, aber ich finde es immer angenehmer, ein Stück weit vor der Welle zu sein, und würde mir wünschen an der Stelle, gebe da mein Bestes, dass wir das auch kommunikativ hinbekommen, würde mir wünschen, dass noch mehr, und das gilt für alle, nicht nur bei uns, noch mehr Kolleginnen und Kollegen, noch mehr Menschen, noch mehr Mitarbeitende sagen, Transformation ist auch eine Chance für mich selbst, und die möchte ich aktiv gestalten.
Ein leidenschaftliches Schlusswort mit Pathos vom Kämpfergeist, Stefan Mölling, Co-CEO von RMS, der Audiovermarktung. Wir haben ein wunderbares Gespräch hier erlebt mit dir. Vielen Dank, dass du uns in die Welt der Audiovermarktung mitgenommen hast, in die Magie, wie war es, Magie, Medienmacht von Audio. Vielen Dank für deine Zeit und für deine klugen Gedanken.
Vielen herzlichen Dank, liebe Jule, und mit M fällt mir nichts mehr ein.
Was für ein leidenschaftlicher Kämpfer hier, Stefan Mölling. Sowohl für sein Thema, nämlich die Welt der Audio, nicht nur Vermarktung, sondern ich glaube, das sieht er deutlich weiter und geht da auch in die Inhalte rein und sieht da auch die Chancen, das als demokratischen Hebel zu betrachten. Vielleicht klingt das jetzt ein bisschen pathetisch, aber zumindest habe ich ihn so interpretiert. Deine Leidenschaft auch für das Thema Leadership. Und mir hat das sehr gut gefallen, was er erzählt hat über den Shared Leadership. Und da denke ich nochmal drüber nach, ob das vielleicht wirklich eine besonders beneidenswerte Form ist des Zusammenführens. Denn die Rollen sind im besten Falle geklärt. Und es gibt also eben nicht diese Perspektive von, inwieweit bin ich wieder vom Feedback abhängig? Weil das haben wir ja im weiteren Verlauf des Gesprächs gesehen, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, den wir auch nicht einfach so wegdiskutieren können beim ollen Hut Feedback, der uns ja nach wie vor sehr beschäftigt. Also von daher eine sehr bunte Folge, finde ich, aber trotzdem sehr authentisch vorgetragen von Stefan. Ganz arg sympathischer Mensch und ein, wie ich nehme mal seine Worte in den Mund, ein wirklich feiner Kerl. Also, wenn ihr das Gefühl habt, nochmal da auch zu dem Thema Audio-Werbung, denn das findet ihr ja hier bei Good Work auch ab und zu mal. Und ich kann euch versichern, wir sind da echt umsichtig und auch bedächtig und versuchen euch auch nicht übermäßig zu nerven. Wenn das für euer Unternehmen passt, meldet euch gerne, denn wir sind auch natürlich logischerweise auf die Unterstützung angewiesen. Und wenn das der Preis ist dafür, ich glaube, den kann man gern zahlen, oder? Um jede Woche kostenfrei die Inhalte hier bei Good Work rezipieren zu können. Und wenn es euch dann noch gefällt, dann erzählt es gerne weiter. Hinterlasst 5 Sterne auf einen der Plattformen und schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen bei Good Work.